Guten Tag und herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Veranstaltung des Landesbüros Niedersachsen, der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel Covid-19, China, Brexit und Trump wird die Globalisierung zum Risiko. Wir freuen uns, im Gespräch zu sein mit Thorsten Windels. Thorsten Windels ist selbstständiger Ökonom, der Koordinator der Kienzgesellschaft Regionalgruppe Nord und war Chefvolkswirt der NordLB von 2007 bis 2018. Wir freuen uns sehr heute auf seinen Vortrag, der sich beschäftigen wird mit den Folgen der Corona-Pandemie für die deutsche Wirtschaft und für den Welthandel. Schon vor Corona stand die Globalisierung vor großen Herausforderungen. Wir haben einen Handelskrieg, einen heraufziehenden zwischen den USA und China. Wir haben den Brexit. Wir haben eine Krise des Multilateralismus insgesamt und eine Renaissance des Protektionismus gesehen. Dann kam Corona. Wir fragen Thorsten Windels, wurde die Globalisierung zu weit getrieben? Ist eine partielle Rückführung der Globalisierung eine Option für die Zukunft? Und was sind insgesamt die Szenarien für die Zukunft der Weltwirtschaft? Werden wir es schaffen, diese Krise auch vielleicht als Chance zu sehen und zu nutzen für eine erfolgreiche wirtschaftliche und auch ökologische Transformation der Weltwirtschaft. Auch nun hat das Wort Thorsten Windels.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich möchte heute über die Globalisierung als Risiko sprechen. Dazu habe ich drei Kapitel vorbereitet. Zunächst möchte ich die Corona-Krise als aktuellen Anlass für die heutige Diskussion mich dem Thema widmen, als operationelles Risiko die ganze Krise betrachten. Der zweite Punkt, um das in einen höheren Kontext einzuordnen, die Frage stellen, ist die globale Wirtschaftsintegration am Ende? Und in einem dritten Kapitel generell der Frage nachgehen, ob wir es mit einer globalen Wachstumsschwäche zu tun haben. Zunächst zu dem Thema Corona-Krise als operationelles Risiko. Wir haben verschiedene Zugänge. Die Corona-Krise stellt sich generell als ambivalentes Thema dar. Wir haben negative und positive Zugänge zu dem Thema. Zunächst auf der Ebene einer globalen Vernetzung stellt sich Corona natürlich als Risiko heraus, weil natürlich die globale Vernetzung die Verbreitung von Epidemien deutlich beschleunigt. Der zweite Punkt ist die internationale Arbeitsteilung, in der wir uns natürlich als exportstarke Nation in Deutschland befinden, macht alle Volkswirtschaften voneinander abhängig. Das heißt, wenn irgendwo eine Krise ausbricht, sind auch die mit dieser Volkswirtschaft verbundenen anderen Volkswirtschaften auch davon betroffen. Das dritte ist, der Shutdown eines Landes betrifft immer auch natürlich die anderen Länder. Auf der anderen Seite sind eben Reaktionen festzustellen, die eben eher eine Kooperation und eine Öffnung durchaus bevorzugt erscheinen lassen. Das eine ist eben, wir können es in Europa sehen, dadurch, dass die weniger betroffenen Länder Mittel vielleicht zur Verfügung haben, die sie dann auch Dritten zur Verfügung stellen können. Stichwort jetzt das EU-Programm, das sehr heftig diskutiert wird, zur Unterstützung der südeuropäischen Länder oder der besonders betroffenen Länder, ist eine internationale Kooperation besser geeignet, durch die Diversifikation von Risiken aus einer Krise rauszukommen. Was natürlich Solidarstrukturen erfordert, sowohl im Raum wie in der EU, wie auch weltweit. Und das kann man dann später nochmal diskutieren. Der zweite Punkt ist, dass jetzt der von der EU angeschobene Forschungsverbund mit immerhin fast 7,5 Milliarden Euro Forschungsmittel, die bereitgestellt worden sind, unter Zugriff auf globale Forschernetzwerke ziemlich sicher mehr Erfolg aussichten liefert, einen Virenschutz, also Medikamente oder einen Impfschutz zu finden gegen Covid-19, als wenn jedes Land alleine vor sich hinarbeitet. Da ist ein Verbund sicherlich sehr viel erfolgreicher. Auch das durchaus ein Signal aus der Krise jetzt, dass eine Öffnung, eine Kooperationsstruktur vorteilhafter erscheint, um mit solchen Problemen besser klarzukommen. Auf staatlicher Ebene diskutiert man jetzt, das sieht man ja in den verschiedenen Reaktionen, eben Abschottung versus eben Kooperation. Ich habe mir versucht, ein paar Informationen über Nordkorea zu holen, ob es Nordkorea gelungen ist, das Virus aus innerhalb des Landes zu lassen. Man kriegt da keine präzisen Informationen, aber alles, was an Plausibilitäten im Raum steht, ist, dass auch Nordkorea, ist ein hoch abgeschotteter Raum, es nicht vermeiden kann, in eine solche Krise hereingezogen zu werden. Also sprich, eine nationale Abschottung hat vermutlich gar keinen Zweck. Es wird nicht gelingen. Das gilt auch für weitere ökonomische Strukturen. Der zweite Punkt ist, wie reagieren Unternehmen jetzt sozusagen auf diese Herausforderungen? Und da ist es so, dass ich durch verschiedene Analogien, die ich da nochmal kurz darlegen möchte,
natürlich die Problematik, nicht mehr produzieren zu können, weil ein Teil aus Italien fehlt oder ein Teil aus China fehlt, zu Überlegungen im Management eines jeden Unternehmens führen, zu sagen, wie mache ich mich unabhängig von solchen Risiken, wie stelle ich meine Produktion sicher, die dann eben funktioniert, auch unabhängig von irgendwelchen nationalen Risiken und Krisen in anderen Bereichen. Ich habe das so, kommt aus der Bankpraxis, die ich kenne, Finanzkrise. Dort haben wir innerhalb kürzester Zeit mit Liquiditätsrisiken zu tun gehabt, die es vorher gar nicht gab. Also der Geldmarkt, der war immer liquide, der war immer verfügbar. Und plötzlich war von einem Tag auf den anderen, war der nicht mehr verfügbar. Da war man ausgetrocknet. Und insofern gab es plötzlich einen neuen Bereich Liquiditätsrisikomanagement in der Bank, um sich eben gegen diese Risiken zu wappnen. Und zwar nicht nur für die Zeit der Krise, sondern auch danach. Es gab ein Interbankenrisiko. Vorher war es kein Problem, dass eine Bank von einer anderen Bank einen Kredit kriegte. Plötzlich gab es das nicht mehr. Das Interbankenportfolio wurde erheblich abgebaut. Und da gibt es immer zwei Ebenen. Da gibt es eine regulative Ebene, die eben verbietet, dass eine, sag mal, Bank so und so viel exponiert hat gegenüber anderen Banken hat. Und es gibt eben eine Management-Ebene, die aus sich heraus im Grunde diese Risiken versucht, so weit runterzukriegen. Lessons learned. Was hat man aus der Krise gelernt, um sich nicht wieder einer solchen Risikolage auszusetzen? Das zweite Beispiel, was ich ebenfalls aus dem betrieblichen Alltag kenne, ist im IT-Bereich. Dort gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, kleinen Unternehmen, die gute IT-Lösungen anbieten, aber die haben für ein großes Unternehmen immer das Risiko, dass sie klein sind. Also sprich, der Geschäftsführer geht weg, weil er ein gutes Angebot woanders kriegt oder sonst wie verschwindet und schon ist dieses Unternehmen nicht mehr lebensfähig oder macht zu oder wird gekauft oder wie auch immer. Das führte dann in der Bank dazu, dass man gesagt hat, man macht nur noch Serviceverträge mit großen IT-Unternehmen. Auch das Reduzierung von operationellen Risiken. Oder wir kennen das aus den Diskussionen, das ist 80er Jahre meines Erachtens bereits, Just-in-Time-Produktion kommt aus Japan, die ja dann in Europa auch Platz griffen, war für die IG Metall beispielsweise eine wunderbare Möglichkeit, über Punktstreiks ganze Branchen lahmzulegen. Man musste im Grunde ja nur ein, sagen wir mal, Schlüsselunternehmen bestreiken und man kriegt im Grunde die ganze Automobilindustrie quasi in den Haltegriff. Das war damals schon irgendwo sichtbar. Insofern sind diese Themen nicht völlig neu. Oder was wir jüngst erlebt haben, war eben Prevent als Zulieferer für VW, die ja von einem Tag auf den nächsten quasi mit Nichtlieferung gedroht haben, wenn sie nicht eine deutliche Preiserhöhung, ich glaube von 200% oder so, kriegen würden. Auch dort war VW abhängig von Prevent, von einem Zulieferer, und der hat das eben genutzt, um die Risiken auszugeben. Ähnlich würde ich das auch so sehen, wenn wir heute Teileprobleme durch Covid-19 haben. Da sind das operationelle Risiken, die dazu führen, dass das Management eines Unternehmens sich anpassen wird. Das wäre jedenfalls eine Sicht von mir. Ich glaube nicht, dass es das Ende der Globalisierung ist. Ich glaube nicht, dass man darauf achten muss, dass Deutschland plötzlich alles selbst produziert, was ja im Umkehrschluss für uns völlig fatal wäre, wenn alle anderen Länder das auch so machen würden, was ja dann nahe liegt als Reaktion darauf, sondern man muss gucken, dass man eben nicht von einem Land, von einem Zulieferer abhängig ist. Und ich glaube, IFO hat eine Untersuchung dazu gemacht, dass es sehr, sehr wenig Teile gibt, die wir wirklich nur von einem Unternehmen aus einem Land bekommen, sondern da gibt es eine Diversifikation von Unternehmen in einem Land, aber auch von Unternehmen in verschiedenen Ländern. Und ich glaube, auf solche Strukturen muss man achten, damit man auf diesem kooperativen Pfad bleibt und sich nicht abschottet gegenüber Export-Import-Strukturen, die man, glaube ich, nicht halten wird können. Und wie gesagt, als exportabhängiges Land würde ich das für Deutschland auch für eine sehr fatale Strategie halten. Wenn alle so handeln würden, dann würden wir erhebliches an Wachstum und an Wohlstandsproduktion verlieren. Vielleicht soweit das erste Kapitel an Gerhard Pretorius. Also wenn wir jetzt zum zweiten Teil kommen, dann ist der Aufbau von mir ja so angelegt, dass ich sage, es gibt die Corona-Krise ist eine sehr spezielle Situation, die wir so noch nicht erlebt haben, wo wir vieles auch noch gar nicht wissen, wie es ausgeht, wie die Erwartungen sich verändern. Aber wir haben die Konsequenzen ökonomischer Art, die eben in Richtung Globalisierung wirken. Da gibt es ja Tendenzen in der Globalisierung, die schon älter sind, die jetzt durch Corona nochmal hervorgehoben werden oder auch nochmal ein bisschen verändert werden. Aber die Tendenzen der Globalisierung sind spätestens seit 2008 mit der Finanzkrise, hat sich da eine erhebliche Bewegungsveränderung ergeben. Und ich habe es jetzt mal mit aufgenommen von der Entwicklung her. Wir haben eben, wenn ich habe gleich eine Grafik auch nochmal dabei. Wir haben 1990 eine deutliche Beschleunigung im weltweiten Handel gesehen. Also ich nehme mal die Globalisierung als die internationale Arbeitsteilung, sprich Export-Import, aber auch die Auslandsinvestitionen verschiedener Standorte in Auslandsstandorten zum Aufbau von Produktionsstätten dort, für eine Arbeitsteilung, aber auch für eine Versorgung der Absatzmärkte dort mit Produkten. Das hat erheblich zugenommen seit 1990. Wurde 2003 nochmal beschleunigt und ist 2009 im Prinzip auf einen Gleichlauf reduziert worden. Gleichlauf heißt, dass der Welthandel sich im Tempo der Weltbruttoinlandsproduktentwicklung verhält. Also sprich 1% Welt-BIP-Wachstum ist 1% globaler Handel. Aktuell durch Corona hat sich das natürlich noch weiter reduziert. Der Welthandel wächst weniger schnell als das Bruttoinlandsprodukt. Da wartet ja die Welthandelsorganisation erwartet, dass dieses Jahr 30% Welthandelseinbruch erfolgen wird durch die gestörten Zulieferketten und Ähnliches, während die Produktion eben nicht so stark einbricht. Das ist ja auch normal, dass man in Krisen eben deutlich stärker diese internationale Struktur unter Stress hat als die gesamte Volkswirtschaft. Sprich, wir haben also unterschiedliche Tempi in der internationalen Arbeitsteilung gehabt, mit der Superbeschleunigung in den 90er Jahren. Jetzt mal die Frage, woran liegt das? Zudem haben wir in den letzten Jahren, und das wird oftmals gar nicht so sehr gesehen, habe ich jetzt auch in der Vorbereitung erst nochmal deutlicher gesehen, der Dienstleistungssektor nimmt erheblich zu. Oftmals wird nur der Warenhandel betrachtet. Aber die Dienstleistungen, ob das Tourismus ist, ob das Finanzdienstleistungen sind, Beratungsdienstleistungen, die haben in den letzten Jahren auf allen Länderebenen, auch bei den Emerging Markets, erheblich zugelegt. Da sind dann Länder wie USA zum Beispiel oder Großbritannien auch etwas stärker als im reinen Warenhandel. Was sind aus meiner Sicht die Treiber? Das ist auf der einen Seite ganz sicher die Öffnung Chinas, die 1990 sich nochmal in einem weiteren Schritt deutlich geöffnet haben und auch langsam kritische Volumina entwickelt in dieser Zeit. Also vorher war das BIP ja so klein, dass die nur ein bisschen mehr Export oder ein bisschen weniger Export gemacht haben. Das fiel auf der Weltebene nicht so auf. Aber mittlerweile sind sie eben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wenn da sozusagen Prozentpunkt Exportzuwachs kommt, ist das für alle, die auf Handel orientiert sind, interessant. Wir haben einen Zusammenbruch des Comecons, also des Ostblocks, gesehen 1989. Das heißt, dort haben sich ja die Arbeitsteilungsprozesse komplett aufgelöst. Also wenn man sich Finnland anguckt, was da mit dem Wegfall des russischen Marktes Anfang der 90er Jahre passiert ist, dann war das eine Katastrophe für Finnland. Aber diese Märkte haben ja dann mit der Transformation, die ja auch hart, bitter und asozial war, wenn man das mal so sagen kann, an der Stelle, haben die sozusagen natürlich auch für die westlichen Märkte erhebliche Wachstumspotenziale freigesetzt. Ja, aber man konnte im Grunde Absatzmärkte, in Deutschland ist das ja, sagen wir mal, Legende. Die Deindustrialisierung der neuen Bundesländer ist ja sprichwörtlich, weil die 16 Millionen Menschen, die da produziert haben, auf nicht so hohem Niveau, das hat man ja aus Westeuropa locker mitbedient und brauchte im Grunde keinen einzigen industriellen Arbeitsplatz dort. Die Metall hatte damals für die industriellen Kerne gekämpft, aber die konnte man aufgeben. Das ist im Land wie Sachsen-Anhalt, ist das bis heute posttraumatische Belastungsstörung. Ja, das ist ganz schwierig. Dann haben wir gesehen, die EU-Osterweiterung 2004 hat nochmal einen deutlichen Schub gebracht. Wir sehen sozusagen den Aufstieg der Emerging Markets, die 1990 auch begonnen haben, dann 1999 mit der Rubelkrise, mit der Realkrise nochmal einen erheblichen Rückschlag erlebt haben mit Rückläufen in den Direktinvestitionen, aber 2003 wieder aufgesetzt haben. In der Finanzkrise waren ja die Emerging Markets diejenigen, die ein gutes Stück Wachstum organisiert haben, was aus den Industrieländern in der Zeit nicht kam. Also da haben wir ganz andere Treiber. Und auf der nächsten Seite habe ich nochmal die Bremser. Also das wäre jetzt der Treiber, warum 1990, 2003 die internationale Arbeitsteilung erheblich zugenommen hat. Und auf der anderen Seite sehen wir eben die globale Finanzkrise, hat ja diese Finanzierungsketten, die dahinter standen, gebrochen und damit erhebliche Probleme verursacht für die Investoren und auch für die Nachfrage eben. Also wir haben ganz starke Finanzbereiche im Bankenmarkt sowieso eine Renationalisierung des Finanzsektors gesehen. Also wir haben in Europa quasi versucht, einen europäischen Bankenmarkt aufzubauen. Und nach der Finanzkrise war man wieder zurückgeworfen auf eine nationale Regulierung mit einer Renationalisierung der Kreditmärkte und so weiter. Der zweite Punkt ist, das Wachstum war weltweit durchaus umkämpft. Es ging langsam zurück. Der Marktanteil, auch da habe ich auch nochmal eine Grafik mit dabei, der Marktanteil, die sind gleich dabei. Die Marktanteile der Länder waren ja säkular rückläufig, also die USA sind 1970 bis heute eben stark zurückgefallen. China, Indien, andere Länder sind stark gekommen. Das ist auch vom Grundsatz her kein Problem, weil wenn die schneller wachsen, ist das ja eigentlich für alle auch gut, solange die USA vernünftig mitwachsen, tun sie aber nicht. Deswegen entsteht da ja so dieses Trump-Problem, America First, weil sie eben sagen, der Weltmarkt hat uns betrogen, wie er das ja ausdrückt an der Stelle. Und diese Rivalität führt natürlich dazu, dass man eben sagt, da wo ich nicht mehr Gewinner bin, da schalte ich immer auf Protektionismus. Das war auch eine Bremse, die eben nicht erst seit jetzt Corona, sondern oder nicht erst seit Trump kam, sondern das war auch vorher schon spürbar. China hat einen Welthandel aufgezogen, der natürlich nicht reziprok ist. Also sprich, die Spielregeln sind nicht gleich verteilt. Ich kann in China nicht mit den gleichen Spielregeln agieren wie chinesische Player in Deutschland oder in Europa. Das ist ein Problem, das Trump ja in sehr aggressiver Weise betont, aber es ist für uns genauso ein Problem. Der Schutz geistigen Eigentums, der Schutz von Eigentumsrechten ist in China ein Riesenproblem für viele Unternehmer. Ich hatte eine Delegationsreise vor einigen Jahren, wo ein Unternehmer sagte, immer wenn ich meine Fabrik hier besuche, weiß ich nicht, ob ich noch Eigentümer bin. Und das sind natürlich Problemlagen, die behindern so einen Prozess. Und wenn dann die Chinesen im Grunde Zutritt zum europäischen Markt fordern und wir gewähren ihnen naiv, dann ist das kein Wunder, dass auf der einen Seite eben Verlierer entstehen, die sich auch dagegen wehren, dass die Fremdbestimmung groß wird. Und das ist dieses Grundmotiv, Take Back Control, das immer wieder kommt. Natürlich ist die Einbindung in übergeordnete Strukturen immer eine Aufgabe von Kontrollen, von Gestaltungsmechanismen. Und der Brexit hat deutlich gemacht, Take Back Control war das Motiv. Wir nehmen die Bedingungen unserer Zukunft wieder selbst in die Hand, indem wir uns aus der bürokratischen EU verabschieden. Aber eben nicht durch Protektionismus. Das ist ja beim Brexit komplett different zu Trump, sondern sie setzen ja nach wie vor auf Freihandel und auf eine dynamischere Entwicklung ohne die bürokratischen Fesseln aus Brüssel. Ich halte das für eine große Illusion, aber das Motiv ist dahinter, glaube ich, erkennbar. Bei Trump und seinen Wählern ganz ähnliches Motiv. Wir fühlen uns betrogen von der Weltentwicklung. Make America Great Again war das Muster schlechthin. Die Erkenntnis war ja bei Obama eine gleiche. Als er 2008 gewählt wurde, 2009 ins Amt kam, hatte er die Forderung aufgestellt, Verdopplung der Exportquote. Hat geguckt, was macht Deutschland anders auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Er wollte qualifizieren, er wollte eine Reindustrialisierung organisieren. Aber ist nicht durchgedrungen damit in der wirtschaftlichen Entwicklung der USA. Und Trump macht das eben anders. Er sagt, wenn es nicht vernünftig geht mit Qualifikation, dann geht es eben mit Protektionismus. Ich muss hier keine deutschen Autos reinlassen. Also das war ja für uns die Erkenntnis. Viele Ökonomen glauben ja, dass Freihandel ein Naturrecht ist. Natürlich ist das ein Kulturrecht. Ohne Abkommen, ohne Politik funktioniert da nichts. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man sagt, die Politik räumt die Wege frei. Die Politik hat die EU-Erweiterung organisiert. Die Politik hat in China die Öffnung organisiert und so weiter und so fort. Also da ist dieses Verhältnis zwischen Markt und Politik oftmals naiv, sehr einseitig definiert. Die Ökonomie macht die Effizienz und die Politik ist korrupt und ineffizient. Das ist natürlich Quatsch, weil ohne diese Öffnung der Märkte wäre das alarmende Wachstum, wäre dann das dritte Kapitel, schon viel früher virulent für uns geworden. Die Flucht war ja immer wieder in neue Arbeitsteilungen, in neue Prozesse, neue Märkte in Südamerika, in China, in Afrika und so weiter. Und das kommt langsam zum Ende. Da ist die Integration eben vielleicht von China abgeschlossen. China setzt sehr viel stärker jetzt auf binnenwirtschaftliches Wachstum. Die Exportquoten von China sinken seit 15 Jahren im Gegensatz zu Deutschland. Also auch dort macht man sich weniger abhängig von den Weltmärkten, sodass man da eine Umkehr der Entwicklung hat. Jahrelang war das der Treiber schlechthin. So, und bleibt natürlich am Ende Krise des Multilateralismus. Das ist Trump jetzt ganz klar auf eine unilaterale Welt, wo er bestimmt, was geht, was nicht geht. Das ist für mich der Abgesang der Weltleitposition der USA. Das ist mittlerweile ja auch sehr gängig als These, was da formuliert wird. Wir haben eben keine Nachfolgeposition und fürchten ja, als Europa so zwischen China und den USA zerrieben zu werden. Und ich glaube, das sind immer wieder auch die Motive, wo viele, aber auch Deutschland dann eben am Ende sagt, wir brauchen die EU, weil ohne die EU sind wir nichts. Da sind wir viel zu klein. Und ich glaube, das sind dann die Motive, wo Merkel dann eben auch sagt, dafür stellen wir dann nicht 500 Milliarden für die EU bereit, sondern sonst kriegt uns die EU demnächst um die Ohren, weil die Rechtspopulisten in Südeuropa halt sagen, die EU bringt uns nichts mehr, wir treten auf. Ja, und das sind die Momente, die wir, glaube ich, diskutieren müssen. Was sind die Träger unserer Entwicklung? Wir müssen aber auch diskutieren, dass wir es vielleicht mit der Globalisierung in Deutschland auch ein bisschen sehr weit getrieben haben. Wir setzen immer wieder auf Freihandel, 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 ohne, glaube ich, genug Kickback zu organisieren, dass die Verlierer des Strukturwandels, das ist im Land, sind das Regionen und Branchen, aber es sind eben auch global Branchen und Regionen, dass die sozusagen auch ein Stück weit was zurückkriegen von der Übermacht, die wir mit der deutschen Handels- und Industrieposition durchaus haben, aus meiner Sicht, dass wir viel Geld damit verdienen und meinen, das sei dann alles unseres. Da fällt man so ein Stück weit in merkantilistische Positionen zurück, als könnte man das Geld festhalten, wenn man es hier im Lande hätte. Ich glaube, dass man dafür sorgen muss, dass die Wachstumsmärkte, von denen wir leben, dass die auch funktionieren. Und das ist keine Gewinnerposition, sondern das ist eine Win-Win-Position und die muss gemacht werden. Die macht sich heutzutage, glaube ich, nicht mehr von selber. Das wäre das dritte Kapitel, was jetzt kommen müsste. Wollen wir da jetzt gleich drauf eingehen, oder?
Ja, würde ich vorschlagen. Wir sind ja
Ja.
schon fortgeschritten in der Zeit.
Also Top-These hier wäre ja zu sagen, der Welthandel sozusagen hat sich in seiner Intensivierung erschöpft, weil die Integrationsprozesse von sich öffnenden Märkten wie China, wie Osteuropa sind jetzt so weit abgeschlossen, dass sie keine Zusatzimpulse mehr bringen. Also wir fallen jetzt, wenn ich die Grafik jetzt hier mal nehme, wir fallen jetzt im Grunde auf einen Gleichlauf von Weltbruttoinlandsprodukt und Welthandel zurück, wie wir das Anfang der 80er Jahre gesehen haben. Also gibt ja eine, wenn ich jetzt mal sozusagen die klassische ökonomische Sicht nehme, dann ist das ja eine Frage des Preisanreizes, um die Unternehmen wieder in Innovation zu bringen, und die Innovationen treiben dann das Wachstum wieder voran. Das ist die andere Position. Meine Position ist halt hier zu sagen, die Politik hat hier Märkte eröffnet, oder auch historische Ereignisse wie der Zusammenbruch der Sowjetunion, Öffnung Chinas, hat uns Wachstumsräume eröffnet, die eben auch von der Politik mit entwickelt worden sind. Ich finde, wenn ich das als Beispiel jetzt mal nehme, Obor, One Belt, One Road, die neue Seidenstraße Chinas, ist aus meiner Sicht eben genauso ein Ansatz, eine makroökonomische Wachstumsstrategie zu verfolgen, zu sagen, dieses extensive Wachstum, auf das China ja sehr lange sehr stark angewiesen war und auch noch einmal ist, kommt ans Ende. Um das sozusagen aufzuschließen oder zu verlängern, geben wir viel Geld in Entwicklungsräume in unseren Nachbarstaaten, wie Turkmenistan, Pipapo. Und wenn die sozusagen in der Lage sind, Wachstumsprozesse aufzuschließen, dann ist das für unser extensives Wachstum, mit dem wir unsere Ressourcen binden können, mit dem wir unsere Arbeitskräfte sozusagen einsetzen können, unsere Schwerindustrie weiter nutzen können und so weiter und so fort, ganz, ganz wichtig. So, und da fehlt mir sozusagen von Europa aus auch so eine Perspektive zu sagen, es ist ja nicht so, dass wir keine Bedarfsfelder mehr hätten, sowohl in Deutschland gesellschaftlich wie auch in Europa räumlich, oder wie auch in Nachbarräumen wie Nordafrika oder sonst wo. Alles nicht so einfach in Nordafrika, keine Frage. Auch die ganze Russland-Ukraine-Diskussion ist da ja durchaus, sagen wir, nicht einfach, um es mal ganz neutral auszudrücken. Ne, so, oder manche Leute kommen ja aus Rumänien, Herr Mäuser. Auch da gibt es sozusagen viele Möglichkeiten an der Stelle. Und das ist ja die Idee von der EU, von der EU-Erweiterung, auch Räume reinzuholen, ihnen auch über Regionalisierungsmittel und auch ein Rahmenwerk, eine Perspektive zu schaffen, einen Aufholprozess innerhalb der EU zu organisieren, der letztlich natürlich den Zentralräumen wie Deutschland erheblich zugutekommt, weil die Nachfrage nach den Hochproduktivitätsprodukten, die kommt hier an. Das Geld, das wir nach Rumänien geben, das kommt jetzt dann als Auftrag wieder zurück. Das kennen wir ja aus der langjährigen Diskussion zur Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist Investition für die Industrie hier auch. Ja, dann gucke, wo Portugal vor 40 Jahren war und heute, dann finde ich schon, natürlich ist da eine Distanz. Auch global ist es durchaus so, dass das Pro-Kopf-Einkommen im Abstand zu den Industrieländern eher gesunken ist. Also das ist nicht nur alles finster. Da gibt es auch durchaus Länder, in denen das nicht so gut läuft. Aber die EU ist eben das Versprechen, dass sozusagen periphere Räume über die Zentren auch sozusagen mit hochgeholt werden. Das sind Finanztransfers. Und die Dimension der Finanztransfers reicht meines Erachtens heute eben nicht mehr aus, um eine Stabilität der marktlichen Entwicklung zu gewährleisten. Deswegen ja der Macron-Merkel-Vorschlag aus meiner Sicht richtig. Da braucht man eben neue Instanzen oder neue Institutionen für. Aber dieses Erkennen, dass wir eben abhängig davon sind und dass nicht einfach nur jeder auf seines Glückes schmiedet, und wenn der Spanier Probleme hat, dann muss der Spanier nur mehr arbeiten, dann wird alles wieder gut. Das ist natürlich naiv. Das ist das Gleiche wie, was weiß ich, dann soll der Sozialhilfeempfänger sich halt anstrengen, oder eine periphere Region soll Hannover sich bemühen, dann wird es auch so reich wie Hamburg. Das ist ja alles Quatsch. Das läuft regionalwirtschaftlich nicht so. Man braucht kein zweites Hamburg in Norddeutschland. Da hat Hamburg seine Regionalfunktion und Hannover ordnet sich dahinter ein. Punkt. Das ist meines Erachtens Blödsinn, und dafür muss es Transfers geben, wenn es nicht zu Rivalitäten kommen soll, dass eben die Hannoveraner auf die Straße gehen, weil die Hamburger alles für sich behalten. Oder die Bayern, um mal ein bisschen weiter abzugehen von unserer Heimat. Oder die Rumänen. Aus meiner Sicht ist das Grundproblem, dass die Wachstumsraten eben abnehmen tendenziell. Das ist auf der einen Seite eine konjunkturelle Frage, dass die zyklisch schwanken, das ist klar, aber hier geht es insbesondere um eine strukturelle Thematik. Wir haben auch vor der Krise bereits, also vor dieser Krise, wir haben seit Finanzkrise, die Finanzkrise hat das alles nochmal gepusht, oder nicht die Finanzkrise, die Finanzierungsprozesse davor haben das alles nochmal gepusht, die Finanzkrise hat das zum Ende gebracht. Und seitdem haben wir ein sehr schwaches Wachstum, jetzt gar nicht mal sehr in Deutschland, sondern global, auch in den USA, in Europa, relativ schwaches Wachstum bei recht niedrigen Produktivitäten. Das heißt, wir kommen in der Produktivitätsentwicklung nur noch ganz schlecht voran. Die Investitionen sind ausgesprochen schwach. Und da ist mal das große Rätsel, warum ist das so? Das will ich jetzt gar nicht hier vertiefen, sondern das ist eine Diskussion für sich. Aber der erste Punkt, der hierfür relevant ist, Man hat das Wachstum, und da ist Deutschland ja klassisch für, wenn wir jetzt die Agenda 2010 Zeit nehmen. Deutschland kam im Grunde Ende der 90er Jahre aus so einer Phase, lahme Mann Europas sozusagen zu sein. Wachstum war schwach, das hängt nach meinem Dafürhalten damit zusammen, dass die Sozialkosten über die deutsche Einheit explodiert sind, die Wettbewerbsfähigkeit erheblich gelitten hat, und man darüber im Grunde kein rechtes Wachstum in Deutschland mehr erzeugt hat. Und dann kam ja die Agenda 2010, was ja nochmal so einen starken Einbruch brachte, was die Arbeitslosigkeit erstmal nach oben brachte, auch die Nachfrage einbrach. Und man in der Zeit ja die Staatsverschuldung auch hochgetrieben hat, weil man nicht auch noch die Staatsnachfrage runterbringen wollte. Das ist sozusagen beantwortet worden von der Wirtschaft, weil die Binnennachfrage war schwach, die Sozialstandards wurden abgesenkt, die Wettbewerbsfähigkeit stieg und damit ging man in den Export. Man suchte das Wachstum da, wo es war. Das war nicht in Deutschland, sondern das war in Europa, das war in den USA, das war weltweit. Die Exportquote ist in diesen Jahren von 2000 bis 2004 um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das ist eine enorme Entwicklung für so eine relativ träge Strukturkomponente. Das Gleiche ist in anderen Räumen, Großbritannien, USA voran, aber auch in Spanien. Hat man in Spanien über die neuen Rahmenbedingungen des Euros, in den USA über eine Liberalisierung der Finanzmärkte, in Großbritannien auch und über eine etwas merkwürdige Konsumptionshaltung der Konsumenten dort, hat man die Verschuldung enorm aufgebläht. Gar nicht so sehr des Staates, sondern die der Privaten. Also der private Konsument hat sich in den USA und Großbritannien erheblich verschuldet und hat auch mangelhafte Produktivitätswachstum oder die Produktentwicklung kompensiert, indem er gesagt hat, ich nehme Kredite auf und werde damit glücklich. Das konnte man in den USA lange decken über diese Assetpreisblasen, die man gebildet hat. Also indem die Vermögen größer geworden sind. Im Immobilienmarkt war das ja klassisch als Ausbruchsgeber für die Krise seiner Zeit. Konnte man darüber auch einen Konsum enorm anfeuern. Davon haben wir natürlich auch riesig partizipiert, weil die Exporte, die dann eben nach USA möglich waren, die waren ja für uns auch genug an der Stelle. Aber das ist eben auf Sand gebaut, weil Kreditketten irgendwann mal ans Ende kommen, weil der Private eben nicht ewig in der Lage ist, das zu refinanzieren. Und 2008 war es dann so weit, dass die Immobilienmärkte eingebrochen sind. Und mit den Immobilienmärkten waren auch die Exportwachstumsraten von niedriger. Problem dahinter, wieder auch dahinter ist, wir haben in den Entwicklungen eine Ersparnisbildung in den USA nicht so hoch, aber in der Welt insgesamt, in Deutschland vorneweg, die ist zu hoch. Also wir sparen zu viel und investieren zu wenig. Ersparnis muss ja zurückgeleitet werden in die Ökonomie, in der Regel über Investitionen. Wenn die Investitionen nicht kommen, dann kann man entweder in die Leistungsüberschüsse gehen, aber auch das ist natürlich ein Verschuldungsprozess auf internationaler Ebene. Das hat Deutschland ja gemacht. Wir haben sehr nachhaltig hohe Leistungsüberschüsse seit diversen Jahren, viel zu hoch. Und dann sagt man immer, ja, das ist doch Wettbewerbsstärke, das ist gut. Ja, das ist auch so. Man muss erstmal Produkte haben, die andere kaufen. Das ist das, was Trump ja nicht begreift. Auf der anderen Seite ist das ja nichts anderes als ein Verschuldungsprozess, dass wir unsere Produktion anderen verkaufen und den anderen dafür auch noch das Geld leihen. Und das muss nicht zurückkommen, wie die Finanzkrise gezeigt hat. Insofern ist diese Ersparnisabsorption meines Erachtens das zentrale Problem, das wir haben. Das liegt natürlich auch an den Verteilungssystemen. Also wenn ein Gutteil des Wachstums eben in den Händen weniger landet, die damit im Grunde ja keinen Konsum mehr tätigen, sondern eben wenn wir auskonsumiert sind und das in die Ersparnis packen an der Stelle, dann ist die Ersparnisbildung fehlt. Es ist ja nicht so, dass die Kassiererin, die berühmte, oder auch jetzt die Pflegekräfte nicht einen Bedarf hätten, mit ihrem Einkommen sagen wir mal, was Vernünftiges nachfragen zu können. Oder eben auch auf Staatsebene, dass es Staaten in Europa gibt, die es nötig haben an der Stelle. An der Stelle ist dann eben die Frage, wo kommt das Wachstum her? Und da gibt es eben mit der säkularen Stagnation seit 2013 die starke Diskussion der säkularen Stagnation, haben wir Sättigungsprobleme. Sind wir in bestimmten Bereichen, wie die Automobilisierung der Gesellschaft, sind wir da irgendwo ans Ende gekommen? Wir haben eine ganze Menge technische Entwicklungen, die gegenläufig sind zum Kapital sozusagen Absorption. Also sprich, wenn ich jetzt Digitalisierung nehme, digitale Maschinen sind oftmals billiger und produktiver. Das ist gut für denjenigen, der sie kauft. Das ist schlecht für jemanden wie mich, der nach Absorption für Investitionsmittel sucht, weil ich brauche ja weniger Investitionsmittel plötzlich für den gleichen Kapitalstock oder für einen sogar verbesserten Kapitalstock. Also wir haben eine ganze Reihe von Tendenzen, wo wir weniger Kapital brauchen, aber gleichzeitig mehr sparen. Und dieses ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist ein globales Problem, das diese niedrigen Zinsen erklärt, die wir haben, was aber auch die Wachstumsschwäche erklärt, die wir sehen. Und da weiß ich nicht recht, wie man rauskommt. Mal etwas zugespitzt gesagt, gibt es ja, wenn man mal ja die Imperialismustheorie von Rosa Luxemburg nimmt, Und das sind ja immer die Momente, wo die Kapitalüberakkumulation quasi bricht und sich sozusagen in kriegerischen Zerstörungen imperial neue Märkte sucht oder Kapital zerstört. Das ist ja so die Idee dahinter. So, diesen nicht zivilen Weg wollen wir ja nicht gehen an der Stelle. Also brauche ich unbedingt irgendwo Mittel, um diese Investitionen anzuregen. Und ich habe in meinen Vorträgen bei Privatkunden immer gesagt, ich gebe ihnen genau drei Möglichkeiten, mit ihrem Geld was zu machen. Konsumieren, riskant sparen, also als Aktienanlage in die Unternehmen stecken. Oder ich steuere es weg und nehme es als Staatsnachfrage, weil die staatlichen Bedarfsfelder sind gigantisch. Gesundheit, Bildung, andere Themen. Das lässt sich relativ leicht formulieren. Aber die Finanzzugänge des Staates sind zu klein. Und da findet man in Deutschland nicht die Akzeptanz für höhere Steuern bisher. Und das sagt mir, dass die Politikspitze der SPD immer. Insofern haben wir da ein Riesenwachstumsproblem, die wir sozusagen aufgeschlossen kriegen würden, wenn wir andere Räume zulassen würden, also sprich Einkommen von oben nach unten verteilen, weniger entwickelte Länder sozusagen entwickeln. Da sind ja überall Bedarfsfelder da, aber das ist eine Frage des Portemonnaies. Kriege ich das Geld aus dem Portemonnaie, wo es ist, in die Bereiche gelenkt, wo es gebraucht wird? Das ist die große Frage, die wir da haben. Umverteilung. Dann Zukunft der EU ist das gleiche Thema, neue Weltordnung, habe ich mal Stichworte hier mitgenannt. Wir haben ganz unterschiedliche Interessen in den EU-Staaten. Deutschland hat eine sehr, sehr viel höhere Exportquote als Frankreich. Also sprich, wir sind auf Freihandel ganz anders orientiert als Frankreich. Die USA brauchen im Prinzip den Weltmarkt gar nicht. Die haben eine Exportquote von 12, wo wir 48% haben. Und weil 12% sein wird, wird nicht schön, wenn wir die nicht haben, aber es bringt uns auch nicht um. Uns bringt es um. Also das ist ein Problem, dass das, glaube ich, auch schwierig ist, die neue Weltordnung zu organisieren, wenn wir Länder haben, die auch von der Grundlage her, also völlig unterschiedliche Wachstumsmodelle haben, wie das zum Beispiel in der EU zwischen Frankreich und Deutschland der Fall ist. Die Industriequote in Frankreich ist bei 10%, bei uns sind es 22%. Das sind ganz andere Strukturen, die da mittlerweile entstanden sind. Die waren nicht grundsätzlich anders vor 40 Jahren, aber das hindert natürlich eine einheitliche Politikentwicklung in Europa irgendwie zu leisten an der Stelle. Das Begreifen, dass wir die EU brauchen, einerseits um Stimme in der Welt zu haben, andererseits um Wachstum für uns zu haben, das setzt jetzt mit diesem Macron-Merkel-Plan ein. Das habe ich lange vermisst, dass Macron ja im Grunde was wollte und Deutschland ihm eine Antwort gegeben hat. Und die Frage, die wir ja vorhin schon mal kurz hatten, ist, sehen wir mit den Corona-Maßnahmen, ich habe es jetzt mit zugespitzt, der Zwangsmaßnahmen genannt, auch sag mal, konzeptionelle Fragen, die wir in der Klimakrise nutzen können. Oder, gehen wir einen Schritt weiter, brauchen wir Nullwachstumsstrategien. Ich fand immer, dass in der Corona-Krise dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen immer ja noch eine Rolle spielte, weil wir jetzt die ganzen Brückeneinkommen, die wir organisiert haben, ja schon immer in diese Richtung gewiesen haben. Also dass, wenn die Krise kommt, dann müssen wir den Leuten irgendwo das Verhungern vermeiden, das basal gesagt. Aber das sind so Fragen, die dann jeweils eigene Abende füllen können.